Aber ich weiß nicht, ob es dann besser gewesen wäre. Und das ist übrigens das Wesen von der Entscheidung. Es gibt eine oder mehrere andere ebenfalls gute Alternativen. Sonst braucht es doch keine Entscheidung, sonst kann man es ausrechnen. Ja. Und keiner weiß, wie es ist. Also, und natürlich kann ich dann sagen, und ich wohne ja jetzt schon lange Jahre wieder in Hamburg. Ich werde diese Entscheidung ist getroffen, aber ich werde eine nächste treffen, die das wieder verändert. Deswegen war die aber trotzdem nicht falsch.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Speaker, Facilitator, Autor und Filmproducer Silke Leunstra. Hallo Silke, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Hey Stefan, ich freue mich sehr, dass das jetzt heute klappt.
Endlich, hat ein bisschen gedauert, ja.
Ja, stimmt, wir haben echt ein bisschen Anlauf gebraucht, aber ne, manchmal ist der richtige Moment einfach noch nicht da.
Was lange währt, wird irgendwann gut, hieß es
manchmal
doch, oder?
Gut, genau, ja.
Genau. Wenn man nach dir sich so ein bisschen erkundigt, wenn man so schaut im Internet, was es über dich gibt, dann fällt einem immer ein Begriff so ins Blickfeld, und zwar Augenhöhe.
Ja, klar.
Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was hat dieser Begriff mit dir zu tun?
Also ich bin Unternehmerin aus Versehen, sage ich manchmal gerne. Und das hat ganz viel mit Augenhöhe zu tun. Denn Augenhöhe steht für eine eigentlich völlig fixe Idee, die vor gut 10 Jahren entstanden ist. Da saßen wir auf einer Barcamp-Veranstaltung zusammen, damals die dann 4 Kollegen, die dann Kollegen wurden quasi, und ich und noch viele, viele Leute um uns herum, und aber auch zwischen uns 5 kristallisierte sich so eine Idee, hey, es gibt irgendwie Organisationen, die funktionieren so ganz anders, als man das klassischerweise kennt. Also ich habe auch so offiziell BWL studiert und so, da lernt man das ja, wie das nun eigentlich geht und so. Und was gibt so Organisationen, die funktionieren so ganz anders? Und die waren uns aufgefallen und von denen haben wir gerne auch mal erzählt, zum Beispiel, wenn wir Vorträge gehalten haben. Und Leute guckten uns immer an, so nach dem Motto, nee, ne, das sowas gibt's nicht und nein, solche Organisationen, nein, kann nicht sein. Er sagt, doch, aber wir kennen die ja und wollen wir die nicht zugänglich machen. Und eine lange Geschichte kurz zu machen, entstand da die Idee, einen Film zu machen. Weil wie macht man etwas zugänglich, was schlecht beschreibbar ist, aber irgendwie beobachtbar? Das geht ganz gut mit Film. Und so haben wir dann über ein knappes Jahr, nee, ein gutes Jahr tatsächlich, einen Film produziert unter dem Titel Augenhöhe. Deswegen ist mein Name so untrennbar mit diesem Begriff verknüpft worden, weil das Unternehmen, das dann aus Versehen entstanden ist, auch so heißt. Und so kam es dazu, dass Silke Leunstra und Augenhöhe irgendwie immer zusammengehören, was mir gar nicht immer nur gefällt.
Okay, und um was geht's dann in dem Film konkret?
Also in dem Film haben wir, also in dem ersten Film, 6 Organisationen gezeigt, die ein Stück anders funktionieren, als wir es klassischerweise kennen. Da war zum Beispiel ein Ingenieurbüro für Brandschutz dabei, HHP Berlin, mit fast 200 Mitarbeitern, die mit einer Kompetenz statt mit einer formalen Hierarchie arbeiten. Und damals wie heute würde ich nicht unbedingt sagen, das ist unbedingt besser und das müsst ihr jetzt auch alle so machen. Was aber vor allem damals, ich meine, wir reden vom Jahr 2014, das ist 10 Jahre her, uns wichtig war, ist zu zeigen, dass es sowas überhaupt geben kann. Damit man, wenn man sich mit der eigenen Organisation beschäftigt, nicht immer in den eingefahrenen Rillen kleben bleibt und sagt, ja, Organisation muss halt immer so sein. Und dann mal zu zeigen, ach guck mal, die machen das mit einer Kompetenzhierarchie. Gibt's Organisationen, die ganz andere Entscheidungsverfahren gefunden haben, als wir das klassischerweise kennen, wo zum Beispiel im konsultativen Einzelentscheid entschieden wird, statt dass der Chef oder die Chefin immer entscheidet. Immer, wie gesagt, nicht sagen, das ist die bessere Lösung. Das ist oft missverstanden worden, deswegen ist mir das manchmal gar nicht so recht mit dieser Verknüpfung mit Augenhöhe, weil es so oft missverstanden wurde, sondern lediglich als Öffner der Möglichkeiten quasi. Und sagen, guck mal, das geht auch anders. Und wann und wo könnte das für uns sinnvoll sein, das anders zu machen?
Jetzt musst du noch mal kurz darauf eingehen, auf dieses Thema, wo es dir nicht so recht ist, weil im Prinzip verbindet man ja eigentlich mit Augenhöhe immer was Positives. Man ist auf Augenhöhe.
Ja, das habe ich geahnt, dass du da nachfragen würdest, lieber Stefan. Das ist vor allem deswegen so, weil dieser Begriff mit so vielen Dingen aufgeladen wurde, wo ich denke, ah, nee, vorsichtig. Zum Beispiel damit, und es rutscht mir schon fast in Weisheiten, ich versuche mal das so zu formulieren, dass wir das doch vielleicht noch nicht tun, für Harmonie parteiisch zu werden, weil Harmonie mehr auf Augenhöhe wäre als Konflikt zum Beispiel. Und das ist eine Parteinahme, die ich nicht günstig finde zum Beispiel. Oder zu sagen, Partizipation bei Entscheidungen ist immer besser, als ausschließende Entscheidungen zu treffen, kann ich nicht unterschreiben. Und so hat es immer wieder Aufladungen gegeben, wo ich denke, Vorsicht, zumindest noch mal gucken.
Also du meinst damit, dass es auch manchmal gut ist, dass jemand für jemand anderen entscheiden kann und man nicht immer auf Augenhöhe entscheiden muss.
Naja, das ist eben das Spannende. Und das, glaube jetzt, wo du das so sagst, denke ich, jetzt habe ich, glaube ich, richtig zu fassen, was mich stört daran. Vielen Dank dafür. Das ist mir nie so richtig klar gewesen, ist die moralische Aufladung. Mhm. Also, dass Augenhöhe oft mit so einer Moral aufgeladen wird. Man müsste doch auf Augenhöhe sein. Willst du das nicht auch? Ich war ja schon ein bisschen gemein in der, so im Klang. Und das ist damit nie intendiert gewesen, diese moralische Aufladung. Sondern eher wirklich zu sagen, wie kann Organisation auch anders funktionieren? Und der Begriff, würde ich im Nachhinein sagen, war vielleicht auch nicht besonders glücklich gewählt, ist auch im Tun entstanden, weil der eingeladen hat natürlich und immer noch einlädt zu diesen Aufladungen. Und es kann eben manchmal, genau wie du es gerade formuliert hast, sinnvoll sein in Organisation, das muss sogar so sein, dass nicht alle an allen Entscheidungen beteiligt sind. Sonst wirst du doch wahnsinnig, wie soll denn da noch was passieren?
Ja, irgendwer muss am Ende doch halt das letzte Wort auch haben, sonst diskutierst du dich zu Tode. Ja.
Manchmal ist es einer, der dann das letzte Wort hat. Also es muss auf jeden Fall klar sein, wie wir zu einer Entscheidung kommen und bei welchen Entscheidungen ich überhaupt mitspreche und bei welchen ich die Gnade des Nicht-Mitreden-Müssens habe und mich auch nicht um alles kümmern müssen. Und auch umgekehrt, auch den, wenn ich etwas tue, zu wissen, da quatschen mir jetzt nicht alle anderen auch mit rein, sondern das ist meine Entscheidung. Ich konsultiere. Natürlich bin ich doof und mache alles alleine. Ich meine, ich weiß alles besser. Sondern konsultiere Leute. Nach wie denken ihr, was wäre aus eurer Sicht wichtig zu beachten? Und dann treffe ich aber eine Entscheidung, ohne dass dann immer wieder losgeht. Das ist ja auch hilfreich. Also auf der persönlichen Ebene und für die Organisation selbst sowieso, weil die hat ein Interesse daran, dass Entscheidungen getroffen werden.
Ja, sonst dreht sich irgendwann mal im Kreis.
Ja, kommt dann nichts mehr bei raus, genau. Und dann ist es auch irgendwann anstrengend für alle Menschen, dann ist auch nicht mehr so toll, ne? Auch nicht mehr so human. Das ist auch noch eine Aufladung, die Augenhöhe oft bekommen hat, das wäre human. Mhm. Ja, ist ein Teil davon, aber zum Beispiel alle immer an Entscheidungen zu beteiligen. Ich weiß nicht, wie human das ist. Das ist ganz schön anstrengend und auch manchmal gar nicht sinnvoll.
Wie kam es denn dazu, dass du als Person plötzlich einen Film produzierst? Also was hast du studiert? Was waren so deine Vorkenntnisse? Wie kamst du in die Situation?
Wie kam ich in die Situation? Also sicher nicht durch meine formale Vorbildung. Ich bin Bank- und Diplomkauffrau. Also ich habe ganz schön viel Ökonomie gelernt in meinem frühen Berufsleben, habe immer schon Psychologie mitstudiert und angeeignet, habe eine systemische Ausbildung gemacht, habe Systemtheorie vertieft, also mich da ein bisschen verbreitert. Ich hatte mit Film aber nichts, aber auch gar nichts vorher zu tun, außer dass ich gerne ins Kino gegangen bin. Aber es hat, glaube ich, viel damit zu tun, was mich immer wieder ausgemacht hat und wo ich lange dachte, das ist blöd, nämlich ein Talent, Zufälle wahrzunehmen, wenn in ihnen etwas stecken könnte. Also es ist auch interessant, dass dieses englische Wort Serendipity, dass wir das auf Deutsch, das gibt es, habe ich mal nachgeguckt, Serendipität ist ja auch kein englisches Wort, das ist das auf Deutsch, dass ich das ganz selten irgendwo sehe. Aber dieses Momentum da bei dieser Veranstaltung zu merken, das ist jetzt eine Welle, die man surfen könnte. So ist es dazu gekommen. Und sich einlassen und einen Schritt nach dem anderen gehen und irgendwann, ganz ehrlich, bei dem Projekt auch mitgerissen sein von der Woge, die dann entstanden ist.
Das ist ja fast sogar eine Weisheit an sich, einfach mal mitzugehen und das Momentum mitzunehmen.
Ja, ich weiß gar nicht, also ob das so immer taugt quasi. Jetzt sind wir aber schon eigentlich bei einer Weisheit, die quasi wieder drüber liegt. Nicht zu sagen, das ist jetzt besser als einen Plan zu haben quasi. Ja. Ich habe nur immer gedacht, und das ist jetzt, spulen wir ja fast 30 Jahre zurück, wenn ich Ausbildung mitrechne und ganz frühes Berufsleben sogar mehr als 30 Jahre. Also was die Frage wird wahrscheinlich immer noch gestellt in Bewerbungsgesprächen, fragen dann Menschen, und wo sehen Sie sich in 5 Jahren, in 10 Jahren? Ich war immer versucht, da zu sagen, das weiß ich doch nicht, weil das war mir fremd, so einen Ball so weit nach vorne zu werfen und zu denken, und dann, da will ich hin und da will ich hin. Die Kehrseite davon ist, vielleicht würden manche sagen, das ist ganz schön sich treiben lassen. Und so wurde es vor allem damals auch immer konnotiert, ne? So kann man das nicht machen. Sondern man müsste einen Plan haben.
Genau. Jetzt hast du immer um dieses Thema Weisheiten drumherum manövriert. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich zu deinen Weisheiten. Was ist denn die erste, die du mitgebracht hast?
Also ist keine bestimmte Reihenfolge, die mir jetzt als erstes in den Kopf kommt, weil wir eben schon ein paar Mal über Polaritäten auch gesprochen haben, ist, was immer du denkst, denke auch das Gegenteil. Weil wenn ich Partei nehme für einen Pol, springt es fast immer zu kurz. Wir hatten eben schon das Thema Konflikt oder Harmonie. Ja, zu sagen, Harmonie ist immer besser, wir sollten Konflikte auflösen zugunsten da. Das ist wieder harmonisch wäre. Oder Partizipation bei Entscheidungen wäre immer besser, als ausschließend zu entscheiden. Ich finde, das war auch gesellschaftlich wahnsinnig gut studierbar in den Jahren so 2020 bis 2023, als hier die Corona-Welle durchlief. Es war ja kaum mehr möglich, sozusagen auch das Gegenteil zu denken. Und viele Leute haben das nicht gemacht, sondern, warte mal, ich bin jetzt sehr dafür, dass wir impfen sollten. Moment mal, kann ich einmal auch denken, wie wäre es, wenn nicht? Und das heißt nicht, dass ich nicht meine Position vertreten kann und darf. Nur einmal mitzugucken von der anderen Seite. Weil ein Pol ist meistens naiv. Gut oder schlecht, Pol oder Konter, macht manchmal den Kopf erstmal auf, aber dann auch schnell wieder eng. Das finde ich selten hilfreich. Ein befreundeter Kollege hat mich vor Jahren mal Frau sowohl als auch genannt. Und ich habe das damals schon als Kompliment genommen. Da könnte man auch wieder sagen, na, dann ist das doch Fähnchen im Wind, wenn man immer beides und so. Das wäre jetzt ja, würde ich mir widersprechen, wenn ich sagen würde, beides ist immer richtig, das ist auch nicht immer richtig. Nur dieses Probehalber auch mal auf die andere Seite gehen. Auch bei theoretischen Ansätzen. Ich könnte mit Individualpsychologie auf Phänomene in Organisationen gucken. Ich könnte auch mit Systemtheorie gucken. Und nimm sie doch mal beide und guck, was du dann siehst.
Und machst du das auch bewusst bei manchen Themen, dass du sagst,
ja,
das ist jetzt meine Position und hinter der stehe ich auch, aber ich überprüfe quasi meine eigene Annahme nochmal, indem ich mal diesen Schritt auf die andere Seite mache?
Ich versuche das tatsächlich sehr konsequent zu tun, bei Themen, die mir wichtig sind, vor allem wenn ich mich erwische, dass ich so schnell eine Parteinahme habe. Also es war immer in meinem Kopf auftaucht, wie kann man nur, ja? Dann ist das ein Warnsignal zu denken, warte, wenn ich so über den anderen Pol rede, dann habe ich mich noch nicht genügend mit dem beschäftigt. Natürlich nicht ständig im Alltag, aber da, wo es relevant wird, versuche ich das tatsächlich immer wieder zu machen, wie so einen kurzen Stopp. Einmal prüfen, einmal das Gegenteil denken. Und wie gesagt, das heißt nicht, ich muss dann das Gegenteil als Meinung übernehmen, das wäre ja wie auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, sondern meine Position daran zu schärfen, okay, mal angenommen, das Gegenteil wäre wahr. Und was ist schon wahr? Könnte man schon die nächste Weisheit draus machen, ne?
Und ist es dann bei dir nur so ein, also nur klingt jetzt so abwertend, aber ist es dann bei dir ein kurz drüber nachdenken oder gibt es da auch Momente, wo du dich bildlich gesehen einfach hinsetzt und dir Argumente auch für die andere Seite überlegst?
Also ich liebe tatsächlich sehr das Entscheidungsverfahren, auch das Tetralemma. Das ist ja der Matthias Wager von Kibet hier sehr in den deutschsprachigen Raum gebracht hat, der darauf aufmerksam, also nicht er, das hat nicht er erfunden, aber er hat es sehr elaboriert. Also wenn es das eine gibt, gibt es auch das andere. Und erstmal ist es ja spannend, überhaupt das andere zu entwickeln. Was ist denn das andere und das Gegenteil von dem, was ich gerade denke? Wie wäre sowohl als auch, und da muss ich manchmal noch nicht eine Idee haben, wie das gehen könnte, manchmal scheint es sich auf den ersten Blick auszuschließen. Was wäre, wenn es weder noch wäre? Also manchmal ist man ja so schnell und denkt, ne, das eine oder das andere. Aber, oder so beides. Aber es könnte ja sein, nichts davon. Also weder noch. Und dann gibt es ja im Tetralemma noch die abstrakte Position, nichts von alledem. Also nicht das eine, nicht das andere, nicht sowohl als auch, nicht weder noch, nichts von alledem und selbst das nicht. Und das macht einen aufmerksam darauf, dass man vielleicht in der falschen Ebene nach einer Lösung sucht.
Okay, also sich einfach auch mal andere Pole, und das ist nicht mal unbedingt der Gegenpol, sondern generell andere Pole des gleichen Themas anzuschauen.
Genau, also ich nutze das halt tatsächlich auch für eigene Entscheidungen. Wenn ich mir überlege, was berufliche Alternativen habe ich das genutzt zum Beispiel. Weil auch da fährt man sich ja relativ schnell fest und sagt dann, na, mache ich jetzt das oder das? Und es könnte sein, dass es eine Verbindung gibt, auch wenn du sie noch nicht siehst. Und es könnte sein, das weder noch und nichts von alledem und selbst das nicht, weil es nämlich gar nicht um eine berufliche Entscheidung geht. Das eigentliche Thema, was du gerade lösen willst, gar nicht damit zu klären ist, dass du dich beruflich veränderst. Sondern das war in meinem Fall zum Beispiel einmal so, dass es um eine geografische Entscheidung gegangen ist. Ich hätte da, wo ich war, machen können, was ich will. Es hätte alles nicht funktioniert, weil es ging darum, mich geografisch zu verändern. Das habe ich dann aber erst gecheckt.
Ah, okay, das hast du dann gemerkt, als du dich damit beschäftigt hast.
Ja, genau.
Okay, was ist denn die zweite Weisheit?
Die zweite hat auch mit dieser beruflichen Entscheidung von damals zu tun. Die Weisheit heißt nämlich, es gibt keine falschen Entscheidungen. Mhm. Ich habe damals, also ich bin vor 25 Jahren, ja, genau, 25 Jahren nach Mannheim umgezogen und habe in einer Tochterfirma der BASF begonnen nach dem Studium. Und schon auf den Elbbrücken habe ich gedacht, wer hatte eigentlich diese bekloppte Idee, da jetzt hinzuziehen? Und habe angefangen damit zu hadern, aber erstaunlich kurz. Und das hat mich gewundert, weil also es war dann weder geografisch noch so vom Job habe ich auch echt gebraucht, um da anzukommen. Also es fühlte sich nicht als so ganz großartige Entscheidung an. Aber dann ist mir klar geworden, ich habe ja vor dem Hintergrund des Wissens und der Gefühle, das ist wichtig, von vor Monaten entschieden, das zu machen. Und ich weiß nicht, ob es anders besser geworden wäre. Keine Ahnung. Nicht mal hinterher kann man das sagen. Also ich kann nicht mal jetzt ja beurteilen, wäre ich statt nach Mannheim, nach München oder Berlin gegangen, was auf dem Tisch liegende Alternativen mal mindestens waren, oder Düsseldorf und jeweils natürlich auch andere Unternehmen, wäre es dann besser geworden? Das weiß ich nicht.
Aber heißt das, du hast noch nie gesagt, oh, hätte ich mich da mal anders entschieden?
Seitdem nicht mehr tatsächlich. Weil das Quatsch ist. Also, Entschuldigung. Weil es ist ja auch ein bisschen hätte Fahrradkette. Und die Briten haben auch diesen wunderbaren Spruch dazu. It's not worth crying over spilled milk. Mhm. Ich habe diese Entscheidung nochmal getroffen. Ich bin da hingezogen und ich war da jetzt. Ich habe jetzt Mannheim gefunden, Ludwigshafen gearbeitet. Kann ich mich hinstellen und sagen, hätte ich das bloß anders entschieden? Aber ich weiß nicht, ob es dann besser gewesen wäre. Und das ist übrigens das Wesen von einer Entscheidung. Es gibt eine oder mehrere andere ebenfalls gute Alternativen. Sonst braucht es doch keine Entscheidung, sonst kann man es ausrechnen. Ja. Und keiner weiß, wie es ist. Also, und natürlich kann ich dann sagen, und ich wohne ja jetzt schon lange Jahre wieder in Hamburg. Ich werde diese Entscheidung ist getroffen, aber ich werde eine nächste treffen, die das wieder verändert. Deswegen war die aber trotzdem nicht falsch.
Ja, also es ist eher so ein bisschen, ich glaube, ich habe das mal so in dem Zusammenhang gehört, man sollte nicht irgendwas bereuen, was man gemacht hat, sondern wenn, dann nur etwas bereuen, was man nicht gemacht hat.
Naja, und selbst das, ne? Also jetzt kommen wir schon wieder in der Philosophie, kann man überhaupt nichts machen, auch wenn ich eine Entscheidung vielleicht wie nicht getroffen habe und es beim Alten gelassen habe. Das wird ja manchmal bezeichnet als ich habe nichts gemacht oder nicht entschieden oder wie auch immer. Ist ja auch eine Entscheidung, könnte man sagen. Und da habe ich auch das ja wieder gemacht vor dem Hintergrund meines Wissens, meiner Gefühle in dem Moment entschieden, ich lasse es jetzt dabei. Und dann könnte man sagen, ja, war ich vielleicht nur zu bequem? Ja, aber weshalb war, also wofür war denn das wichtig, gerade in dem Moment bequem zu sein? Und ist bequem nicht schon wieder ein Urteil quasi.
Und hast du da für dich so eine Methode, wo du sagst, immer wenn du, wahrscheinlich kann man es nicht verhindern, in so einen Gedankengang kommst und denkst, kurzfristig zumindest, ah, hätte ich das damals so gemacht, hast du da für dich so ein Mantra oder irgendeine Methode, wo du sagst, nee, an das erinnerst du dich und denkst, ja, nee, Moment mal, also das so darf man einfach nicht denken.
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Es ist inzwischen, glaube ich, so drin, dass dieses hätte ich früher was anders gemacht, das ist tatsächlich ziemlich weit durch. Aber mich natürlich immer wieder zu fragen, was braucht's denn jetzt, damit ich mit guter Energie in meiner Arbeit und in meinem Leben unterwegs bin. Die Frage ist immer wieder nicht nur erlaubt und zulässig, sondern notwendig. Aber über die verschüttete Milch mich aufzuregen, ich glaube, das habe ich tatsächlich relativ weit bleiben lassen.
Also das heißt, du machst dann wirklich direkt den Schritt und sagst, ich reg mich gar nicht drüber auf, was hätte eben Fahrradkette, sondern genau. Du machst direkt den Schritt und sagst, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken. Ich fokussiere mich jetzt eher drauf, was ich jetzt gerade aktuell besser machen könnte.
Tun, genau. Ja. Und manche Türen sind natürlich zugeknallt durch Entscheidungen in der Vergangenheit. Logisch, ja. Also im Moment laufen Olympische Spiele. Das, was ich früher als Leistungssportlerin irgendwie dachte, vielleicht komme ich da mal hin. Die Tür ist sowas von zu. Schlichtweg altersmäßig gar nicht mehr. Ne? Und natürlich ist es so, dass durch Entscheidungen, die man im Laufe seines Lebens trifft, Türen zugehen. Das ist so.
Und andere gehen dafür wieder auf, ja.
Ja, und andere gehen dafür auf. Augenhöhe ist ja ein schönes Beispiel dafür. Und ich finde aber diese Erkenntnis mit den Entscheidungen, das ist nicht nur sozusagen auf eigene vergangene Entscheidungen, wo man sagt, ja, hätte man doch anders und so. Ich höre das so oft in Organisationen. Ja, das hätte ich so nicht entschieden. Ne, wenn jemand anders entschiedet, dann denke ich so, ja, na, logisch hätte ich das nicht so entschieden, aber ich bin auch ein anderer Mensch. Es ist zu erwarten, wenn wir beide dieselbe Entscheidung treffen müssten oder denselben Entscheidungsbedarf auf dem Tisch hätten, so, dass wir nicht dieselbe Entscheidung treffen. Das ist zu erwarten. Weil wir vielleicht eine andere Ausbildung haben, weil wir eine andere Erfahrung haben, weil wir anders drauf gucken, weil wir selber ein anderes Wertegerüst ein Stück haben und jemand anders hätte in der Regel anders entschieden. Das ist eher die Regel und nicht die Ausnahme. Und auch da zu lernen, damit umzugehen und auch nicht die perfekte Entscheidung zu suchen, auch die gibt's nicht.
Also es gibt nicht die falsche Entscheidung, es gibt auch nicht die perfekte Entscheidung. Sehr schön.
Nee.
Was ist denn die dritte Weisheit?
Die ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber für den Moment mal so genommen. Die heißt, Erwartungen sind der sichere Weg in Enttäuschung. Und ich erlebe das im Moment vor allem mit Blick auf Organisationen, die total überfrachtet werden. Und ich könnte jetzt mal meine eigene Nase nehmen und sagen, ja, da haben wir ja mit Augenhöhe und den Filmen und wie das alles sein könnte und so vielleicht auch zu beigetragen. Dass Menschen, die in Organisationen arbeiten, implizit oder explizit eingeladen sind, all ihre Bedürfnisse mitzubringen, also sich als ganzer Mensch einzubringen, hört man öfter mal zum Beispiel. Und dann so Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, nach Selbstwirksamkeit, nach Freiheit, nach Sicherheit, nicht mehr zu bemerken, dass das schon ein Paradoxon ist, übrigens Freiheit und Sicherheit, es geht manchmal nicht alles gleichzeitig zu haben. Oder gleich sozusagen, ne, mein Arbeitsplatz, meine Arbeit soll mich glücklich machen. Und das ist echt eine Überforderung von Organisationen. Also die ganze New Work-Bewegung hat das natürlich fröhlich mitbefeuert und auch Augenhöhe und die Filme sind oft so gelesen worden. Und das führt so schnell und muss es fast dahin, dass man enttäuscht ist, wenn man dann in einer Organisation arbeitet. Weil die kann das nicht, die kann das nicht erfüllen.
Und wie gehst du dann da vor? Weil ich meine, Erwartung, das ist ja nichts, was man sich jetzt aufschreibt und sagt, ich erwarte das, sondern es ist ja eher ein Gefühl, was sich einstellt, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt das und das und das geplant und dann wird ja meistens eben gar nicht gesagt, wir erwarten jetzt die und die Zahlen, sondern es ist ja eher sowas, was man persönlich sich irgendwie vorstellt, hey, meine Erwartung ist dann das oder das.
Und ja, dass die Arbeit verhindern? Zufrieden, glücklich, sinnvoll und so weiter. Ne? Solche Erwartungen sind eher gemeint tatsächlich. Ja.
Genau, aber trotzdem, auch diese Erwartungen trifft man ja. Und wie du sagst ja, dass es eigentlich nicht gut ist, die zu treffen, weil man ja dann nur enttäuscht werden kann. Und wie gehst du dann davor, dass du diese Erwartungshaltung nicht hast?
Also, dass ich sie selbst nicht habe, ich verteidige das im Moment häufiger mal, wo ich auch sage, Leute, also auch im eigenen Unternehmen zu sagen, wir sind ja auch ein Unternehmen und wir spielen in einem System, das heißt Wirtschaft, und da gelten bestimmte Regeln. Und nicht alles, was ich brauche als Mensch sozusagen, gehört in dieses Unternehmen und in diese Teamverhältnisse quasi. Also ja, ein Teil ist immer Bedürfnis nach Zugehörigkeit natürlich dabei. Aber wenn das mein einziger Ort ist, mein Unternehmen, das haben wir alle ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit als Menschen. Wir sind ja soziale Wesen. Auch das haben wir in den Jahren 20 bis 23 nochmal richtig vor Augen geführt gekriegt. Das funktioniert nicht, wenn ich keinen anderen Ort habe, wo ich Zugehörigkeit erleben kann. dann projiziere ich alles dahin und dafür Bewusstsein zu schaffen. Ich hatte vor einigen Jahren mal ein Unternehmen in einer Beratung, mich mit den beiden Unternehmern gearbeitet, die genau sowas auch immer wieder reinkommuniziert haben ins Unternehmen, ne? Und wir sind hier eine Familie, das hörst du auch ganz oft. Und hier darf man mit allen Bedürfnissen kommen und so weiter. Das war heikel. Das hat das Unternehmen fast das Leben gekostet. Und dann immer wieder den beiden erstmal klar zu machen, hey, vorsichtig, und Kommunikation zu verändern, Einladungen zu verändern, ne, die man ausspricht. Und wenn ich die Chance habe, auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen, in dem Fall war das so, dann auch in Vorträgen sage ich das immer mal wieder. Leute, das ist nicht die Wunscherfüllung für alles. Natürlich wollen wir alle gerne und mit guter Energie arbeiten, so grundsätzlich. Natürlich, es geht auch nicht immer. Allein das mal klar zu haben, ja, es gibt auch die Tage, ne, wo man denkt, hey, komm an, das muss jetzt auch nicht sein. Aber sowas gibt's halt. Und gleichzeitig nicht die Arbeit zu überhöhen mit allem Möglichen und Organisation zu überhöhen mit Sinnaufladung, mit Zugehörigkeitswünschen. Alle möglichen Bedürfnisse nach Autonomie, nach Sicherheit und so mögen dort erfüllt sein. Das funktioniert halt nicht, da braucht's andere Bühnen. Auch andere Bühnen.
Und ist es dann eher so die Erwartung, die man selbst an Dinge hat, oder eher so die Erwartung, die man bei anderen schürt?
Beides.
Beides.
Also ich finde den wichtigen, den letzten Teil, den du gerade gesagt hast, bei anderen schüren, auch besonders wichtig. Das hatte ich eben im Nebensatz auch mit dem Unternehmen, was ich vor einigen Jahren mal in einer Beratung hatte, wo die Unternehmer selbst dadurch ihre Kommunikation diese Erwartung geschürt haben quasi und immer wieder dazu eingeladen haben. Also alle Zugehörigkeitsbedürfnisse und alles quasi mal mitzubringen zur Arbeit, so kann man sich bildlich vorstellen. Und dann zu gucken, wie können die ihre Kommunikation verändern, dass sich die Einladung verändern. Ich kann den Leuten ja nicht verübeln, dass sie das machen, wenn sie dazu eingeladen werden. Ich meine, wenn ich zu einer Party eingeladen werde, kann mir keiner verübeln, wenn ich auch komme.
Ja.
In Amerika ist es ein bisschen anders, ne? Drop by if you want ist noch keine Einladung. Auch das zu lernen, zu unterscheiden.
Also das heißt, du sagst mit der Weisheit eigentlich auch aus, dass du da gerade Unternehmen zum Beispiel an denen anrätst, dass man eben nicht so viele Erwartungen schürt bei Mitarbeitenden oder vielleicht auch bei Kunden, weil das sehr wahrscheinlich ist, dass sie dann einfach auch enttäuscht werden.
Ja, und das ist gerade echt eine schwierige Nummer, ne? Weil die Kommunikation da draußen quasi ja sehr so ist. Und wenn man sich als Unternehmen ja auch auf dem Recruitment-Markt bewegen muss, dann so Dinge ganz am Anfang schon sehr offen zu kommunizieren, dann kriegst du gar keine Leute mehr, die sich bei dir bewerben, weil alle gerade denken, das müsste so sein. Und dann ist natürlich, und auch das ist ein Erwartungsding, die Schauseite einer Organisation ganz anders aussieht, als sie dann innen drin ist. Also das höre ich immer wieder von Leuten, so wenn ich mein eigenes Unternehmen von draußen, ne, wenn ich irgendwas sehe, was da gepostet und irgendwas ist, dann denke ich mir so, das ist doch nicht der Laden, den ich kenne. Sehr analogisch nicht. Und dann gucken sie mich immer ganz irritiert an und so, ja, das muss doch authentisch sein. Ich sage, nee, das darf nicht authentisch sein, weil das eine ist die Schauseite der Organisation und das andere ist, wie sie ist.
Ja.
Ich habe vor 2 Wochen, war ich bei Klaus Eidenschink im Seminar, den ich sehr schätze, und der hatte diesen wunderbaren Satz, Organisationen sind einfach organisational. Und mit denen ist auch nichts kaputt. Also, ja, eine Organisation ist eine Organisation ist eine Organisation. Die hat ihre eigenen Logiken, ihre eigenen Macken auch natürlich und ihre Kultur und so weiter. Und weniger dran rumzuppeln, weniger nehmen, was ist. Und da habe ich immer wieder mehr nehmen, was ist. Auch eine Herausforderung mit mir selbst. Weil ich sehe das einerseits und dann gucke ich in diese Wirtschaft und denke, aber ganz ehrlich, so weitermachen können wir irgendwie auch nicht mit den Preisen, die das System so hat. Nur das werden keine einzelnen Organisationen verändern.
Ja. Ja. Also generell einfach auch mal ein bisschen vorsichtig sein mit Erwartungen schüren, weil die Wahrscheinlichkeit der Enttäuschung einfach größer ist.
Ja, also auf der Seite von Organisation, aber vielleicht auch menschlich, ne? Was für Erwartungen, zu was für Erwartungen lade ich ein? Mhm. Vielleicht auch unbewusst, die dann eigentlich fast zwangsläufig enttäuscht werden müssen.
Vor allem, wenn ich sie unbewusst streue, sage ich mal. Wenn
Ja. Und dann sind alle irritiert und sagen, was denn hier passiert? Und dann sagt, naja, das war so implizit klar, man dürfte das hier alles. Ja? Also man kann seine Hunde mitbringen, man kann irgendwie eigentlich auch tun und lassen, was man will. Es wird auch nicht groß sanktioniert. Ja.
Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage an dich.
Sehr gerne, Stefan.
Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selber sagen?
Ich versuche mich zu erinnern, mit 13. Ich glaube, meinem 13-jährigen Ich würde ich empfehlen, auf diesem Pol introvertiert, extrovertiert, den extrovertierten Pol etwas früher auszuprobieren.
Mehr aus sich rausgehen.
Ja.
Okay.
Ja, einfach ziemlich schüchtern und zurückhaltend, so mit 13, 14. Das hat sich eigentlich erst so richtig geändert, als ich im Studium war oder eher kurz davor. Denn ich bin für 3 Monate nach Kanada gegangen, ohne zu wissen, was ich dort tue, wo ich dort bleiben werde und so weiter. Ich wollte einfach 3 Monate raus. Und so ein Sprung ins Wasser hat da schon mal viel bewegt. Vor allem, wenn man nicht 3 Monate komplett alleine bleiben will, dann muss man ja, auch auf Menschen zugehen. Und als ich ins Studium gegangen bin und dann vor allem zu AJESEC gegangen bin, Studierendenorganisation, da habe ich den anderen Pol dann deutlich mehr ausprobiert.
Also das heißt auch einfach mal ins kalte Wasser springen, das muss ja nicht mal introvertiert, extrovertierte Pole sein, sondern einfach mal ins kalte Wasser springen, um so ein bisschen die Komfortzone zu verlassen und auch andere Pole kennenzulernen.
Ja, ich habe es jetzt an dem introvertiert, extrovertiert festgemacht. Und vielleicht ist es auch so, dass man das in dem Alter noch nicht kann und einfach diesen Schutz des Vertrauten auch noch braucht.
Ja.
Mit 13. Mein 13 ist eine Zeit, wo sich unheimlich viel verändert, im Körper, im Leben und so weiter. Und dann zu sagen, und hier verlasse ich mich jetzt auf das Vertraute. Das ist zum Beispiel auch so eine Polarisierung, die ich nicht immer hilfreich finde, ist, klingt immer so, als wenn das immer das Tollste wäre, die Komfortzone zu verlassen. Ich sag, und es gibt die anderen Situationen auch, wo ich in der Komfortzone fast bleiben muss, um mich ausreichend handlungssicher fühlen zu können. Und das vollkommen wahnsinnig wäre, die Komfortzone zu verlassen.
Ja.
Auch da unparteiisch, so ein bisschen mehr schwingen. Mein Lieblingsding auf dem Spielplatz war immer schaukeln. Insofern ein bisschen mehr schwingen.
Genau, einfach mal häufiger schaukeln. Sehr schön.
Immer noch tatsächlich. Wenn ich irgendwo eine Schaukel finde, die ist vor mir nicht sicher.
Sehr schön. Das ist jetzt ein cooles Bild zum Ende. Einfach mal häufiger schaukeln. Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Weisheiten. Ich wünsche dir noch mehrere Schaukeln.
Oh, bitte.
Und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, Stefan. Würde mich freuen, wenn wir uns noch mal begegnen und über den Weg laufen.
Ciao.
Ciao.
Das waren die 3 Seiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf 3seiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.